Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 16. Juni und wir sprechen über die Renaissance der Industrieaktien. Warum in China eine ähnliche KI-Rallye kommen könnte, wie wir das in den USA erlebt haben die letzten Jahre und über eine gefährliche Parallele zur Vergangenheit. Und die bedeutet, wenn's scheppert, dann richtig. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvorak. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Tja, der große Schwung aus der Friedensrallye ist schon wieder raus, ohne dass es eigentlich neue Eskalationen gäbe. Das ist ja auch mal irgendwas wert. Für den Moment ist eine kommende Ruhe in der Region also irgendwie einigermaßen eingepreist und die Börse versucht sich so langsam aber sicher mal wieder am Normalbetrieb. Obwohl der Ölpreis heute weiter gesunken ist, hat es den Indizes nicht so wahnsinnig weitergeholfen. North Sea Sorte Brent ist zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges wieder unter $80 je Barrel gefallen.
Damit könnte allerdings die Luft nach unten schon wieder raus sein, zumindest aus Sicht der Experten von Goldman Sachs, denn das Investmenthaus hat seine Prognose für dieses und nächstes Jahr zwar gesenkt, aber bis Ende des Jahres rechnen sie immerhin noch mit einem Ölpreis im Bereich zwischen $80 und $90 und für das nächste Jahr rechnen sie mit einem Durchschnittskurs von $75 je Barrel, vorausgesetzt es bleibt ruhig im Nahen Osten, also größer wird die Erleichterung für die Wirtschaft aus Sicht von Goldman Sachs zumindest vorerst nicht.
Aber ist halt immer noch besser als ein Ölpreis von jenseits der $100, sind wir mal ehrlich, so muss man sehen. Denn das wäre für viele Industriebetriebe natürlich längerfristig zum Problem geworden oder dann spätestens in der Folge natürlich für uns Konsumenten, weil die Preise weiter steigen. Aber wie gesagt, ein Ölpreis unter $80 hat heute selbst dem DAX nicht auf die Sprünge geholfen, dessen Unternehmen ja doch sehr viel mehr an den Rohstoffpreisen hängen, als das eben bei anderen Indizes der Fall ist, etwa beim S&P 500. Der DAX sprang heute nicht über die 25.000 Punkte, hat es nicht geschafft. Am Ende stand da ein mager Plus von 0,1%.
Aber woanders, da gab es heute etwas Historisches zu vermelden, und zwar in Japan. Erstmals ist der Nikkei über die Marke von 70.000 Punkten gesprungen, wenn auch nur ganz kurzzeitig, denn den Handel beendete Japans Leitindex wieder knapp unter dieser Marke. Vor allem auch, weil die japanische Notenbank wegen der anziehenden Inflation die Leitzinsen dann doch anhob.
Und auch das hat ganz schöne historische Ausmaße, denn die kurzfristigen Leitzinsen sind jetzt so hoch wie zuletzt vor, sage und schreibe, 31 Jahren. Ist schon irgendwie Wahnsinn. Allerdings ist auch das Zinsniveau Wahnsinn, denn alles mal festhalten, der Zins liegt jetzt bei 1,0%. Also nicht so wahnsinnig hoch. Japan tickt ja seit Jahrzehnten ökonomisch da doch anders als der Rest der Industriewelt. Aber wegen der hohen Energiepreise ist die Inflation zuletzt deutlich gestiegen und die Regierung hat mit Subventionen ziemlich dagegen gearbeitet. Deswegen rechnen Volkswirte auch damit, dass die Inflationsrate wieder im Jahresverlauf über die 2% steigen wird, die ja auch die Bank of Japan wie die EZB oder auch die Fed als Ziel ausgegeben haben, die sie haben wollen. Die Entscheidung, das ist nicht ganz normal in Japan, war übrigens nicht einstimmig. Das ist eher in Japan etwas mit Gesichtswahn und so weiter, anders als bei der EZB oder der FED. Es hat natürlich dagegen gestimmt, die neue Abgesandte der Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, denn die will ja eigentlich die Wirtschaft über neue Schulden ankurbeln und höhere Zinsen sind da ziemlich im Weg. Da eint sie sich mit Donald Trump.
Und in den USA ist die Friedensrallye auch durch. Nur der industrielastige Dow Jones, der kann weiter vom Ölpreis, vom niedrigen profitieren. Er schaffte heute ein neues Allzeithoch und gewinnt zumindest jetzt gerade 0,8%, während der S&P 500 und der Nasdaq leicht im Minus sind.
Ja, und bei den Gewinnern, da ist heute mal wieder ein ganz anderes Bild. Das sind nämlich nicht Chipwerte und so, ja, ist völlig verrückt. Man kennt es gar nicht. Oder irgendwas, was mit KI zu tun hat, vorne dabei, sondern schnöde Industriekonzerne. Denn der Industrial-Sektor kann weiter Boden gut machen. Gibt es von State Street ein großes ETF, der den kompletten Bereich des S&P abdeckt. Und der kam heute auch auf ein neues Allzeithoch, weil Anleger eher Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Luftfahrt, zum Teil auch Verteidigung und vor allem Elektronik umschichten.
Und insbesondere Infrastrukturaktien wie Valmont, Granite Construction, Rockwell Automation und Woodward notierten heute alle auf einem 52-Wochen-Hoch. Und auch Industrieriesen wie Eaton, Hubbell, GE, Wernocca, Honeywell und Caterpillar sind heute dick im Plus.
Nur eine Aktie aus der quasi modernen Welt, wenn man so will, kennt auch heute kein Halten mehr und es ist völlig überraschend. SpaceX natürlich. Heute geht's schon wieder 9% rauf. Damit hat Elon Musks neues Baby übrigens mal locker in Sachen Börsenwert Amazon überflügelt und ist jetzt das fünftgrößte Unternehmen an der Börse mit rund 2,8 Billionen Marktkapitalisierung. Vorbörslich war das Plus sogar noch mal ein bisschen größer und da hatte SpaceX sogar kurzzeitig Microsoft auf Platz 4 überholt, die im Moment auf 2,92 Billionen an Börsenwert kommen.
Ja, es wird wohl doch nur eine Frage der Zeit sein, bis es dann final soweit ist, auch wenn Michael Burry vor der Blase warnt. Das ist schon echt verrückt, wenn man mal überlegt, dass Amazon seit dem letzten Jahr das Unternehmen mit dem größten Umsatz weltweit ist. Mehr als 700 Milliarden Dollar hat der Online-Riese erstmals Walmart als umsatzstärkstes Unternehmen abgelöst. Und nebenbei machte Amazon ja auch fast 80 Milliarden Dollar Gewinn. Kann denn da SpaceX mithalten?
Ich glaube eher nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir an genau dieser Stelle drauf kommen, auf eine neue Untersuchung des Family Offices HQ Trust, das Family Office ja der Quant-Familie. Jedenfalls haben sich die Experten nämlich mal angeschaut, was Wertpapierkredite über das Crash-Risiko aussagen und erzählen. Und die Zahlen aus der Vergangenheit, die sind echt heftig. Irgendwie natürlich auch nachvollziehbar, denn je größer die Euphorie, desto größer wird natürlich auch der Rücksetzer. Und die Endstufe von Euphorie ist natürlich, wenn man seinen Einsatz mit Krediten immer stärker hebelt.
Ja, und es gibt jedenfalls einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Kreditniveau für Wertpapiere und der Heftigkeit von Korrekturen oder Crashs. Die drei größten Crashs der letzten 30 Jahre hatten alle Rücksetzer zwischen 25% und 50% und bei allen diesen drei gingen jeweils Phasen voraus, in denen die Wertpapierkreditaufnahme im Verhältnis zur verfügbaren Geldmenge erheblich angestiegen war.
Also in dem Jahr vor dem Crash, also 2000, 2008 und auch 2021, stieg der Verschuldungsgrad jeweils auf Aktien massiv an, ehe sich das alles dann natürlich in einer heftigen Korrektur entladen hat. Im vergangenen Jahr, da zogen die Kredite wieder massiv an auf ein Niveau jetzt zu Zeiten von vor der Lehman-Krise, also der Finanzkrise und auch von vor Corona. Von dem Niveau von 2000, da sind wir noch ein kleines bisschen weg, aber wir sind da auf einem ziemlich guten Weg hin. So. Das heißt natürlich nicht, dass der Crash jetzt unmittelbar um die Ecke kommt und wann überhaupt eine Korrektur ansetzt, das weiß ja sowieso niemand. Das wissen auch die Experten von HQ Trust nicht und das wissen auch wir nicht. Deswegen muss also jetzt niemand panisch auf den Verkaufsknopf drücken. Aber immerhin finde ich doch durchaus mal spannend, dass HQ Trust tatsächlich US-Aktien wegen dieser höheren Risiken jetzt in ihren Portfolien untergewichtet hat und auch Aktien insgesamt untergewichtet hat. Ich sag mal, in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, da hat man ziemlich viel verpasst. Aber wie gesagt, trotzdem mal spannend zu sehen, dass der Vermögensverwalter der Superreichen da jetzt eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs ist. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist TradeGate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von TradeGate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die TradeGate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg, Depot und Verrechnungskonto sind inklusive, nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct, alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes.
Ja, das wird interessant. Ein kleines Kuriosum gab es auch noch zu vermelden, denn die Aktie der Commerzbank ist unter den Preis der feindlichen Übernahme der UniCredit gefallen, obwohl die Italiener ja keine große Prämie angeboten hatten. Wenn die Schwäche weiter anhält, dann könnte es für die Aktionäre tatsächlich doch noch interessant werden, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien umzutauschen. Das spielt der UniCredit natürlich in die Hände. Immerhin ein Aktionär, der macht nicht mit, der Bund, der noch 10% an der Commerzbank hält. Und heute verkündet, dass man eben wenig überraschend dieses Angebot weiter ablehnt.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Peter, heute reden wir mal über ein Thema, das an der Börse gerade ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Also es ist nicht SpaceX und genau deshalb ist es aber so interessant, denn Chinas Tech-Sektor könnte mal wieder aufholen. Und wir steigen direkt mit einer Frau ein, die selten in der Öffentlichkeit auftritt. Aber wenn sie es tut, dann hat sie uns auch was zu sagen.
Du meinst, He Tingbo heißt die gute Frau. Die ist Halbleiterchefin bei Huawei. Die Frau ist 57, leitet die Chip-Tochter Hislicon, whoever, und hat gerade auf der internationalen Halbleitermesse in Shanghai eine ziemlich bemerkenswerte Ankündigung gemacht.
Denn ab 2031 will besagtes Unternehmen Hislicon, wie auch immer es heißen mag, Chips mit einer Strukturgröße von 1,4 Nanometer fertigen können. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber TSMC kennen wir alle und die peilen genau diese Technologiestufe für das Jahr 2028 an. Das heißt, der Rückstand von Huawei, der kommt von derzeit etwa 5 Jahren auf dann nur noch 3 Jahre.
Und das ist schon durchaus bemerkenswert, wenn man mal drüber nachdenkt, unter welchem Druck Huawei natürlich steht. Die USA verbieten ja seit 2019 den Verkauf sogenannter EUV-Systeme an China. Das sind die Lithografiemaschinen des niederländischen Herstellers ASML, die mit extrem ultraviolettem Licht arbeiten und allen Wettbewerbern eben technologisch um Jahre voraus sein soll. Und trotzdem macht Huawei offenbar ziemliche Fortschritte.
Und den technologischen Ansatz, den sie da verfolgen, der heißt Logic Folding. Die Idee, man schaltet wer oder man faltet besser gesagt mehrere Schaltkreise quasi übereinander, um Platz zu sparen. Dadurch werden die Wege zur Datenübertragung auf den Chips kürzer und die Halbleiter leistungsfähiger.
So, jetzt muss man natürlich noch ehrlicherweise dazu sagen, bei der praktischen Anwendung dieser Technologie ist Huawei noch ziemlich am Anfang. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sollte sich die Geschichte wiederholen und die Konzerne die Märkte als Technologieinnovator erneut überraschen, dann würde das Exportverbot der USA zunehmend wirkungslos. Dann wäre es eigentlich wie ein Bumerang. Der Analyst, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann, von Bernstein Research, sagt dazu, dass Huawei mit dem neuen Ansatz zeigt, dass China trotz Exportkontrollen beeindruckende technologische Brüche erzielt.
Und das hat dann natürlich Folgen für die gesamte Wertschöpfungskette. Wenn Huawei es in die Top-Liga der innovativsten Chip-Fertiger neben TSMC, Intel und Samsung schafft, dann profitiert das gesamte chinesische Hightech-Universum von Smartphones über PCs bis hin zu Großrechnern für die KI-Anwendungen, denn dann müssen sie nicht mehr in den USA.
So schaut es nämlich aus. Anuj Arora, übrigens Head of Emerging Markets und Asia Pacific Equities bei JP Morgan Asset Management, der bringt es auf den Punkt, China ist im Wettbewerb mit den USA gezwungen, eine eigene unabhängige Lieferkette aufzubauen. Das haben wir in anderen Industriesektoren ja auch schon gesehen. Stichwort Elektroauto. Und gerade bei der Skalierung der eigenen KI- und Halbleiterindustrie habe das Land zuletzt beachtliche Fortschritte erzielt.
Aber jetzt kommen wir mal zur Börse, denn da liegt ja der für uns Anleger interessante Punkt. Trotz der Aufholjagd hat der CSI China Internet ETF innerhalb eines Jahres jetzt rund ein Fünftel an Wert verloren und wird aktuell mit dem 12-fachen des für die nächsten 12 Monate geschätzten Gewinns gehandelt. Und jetzt kommt der Vergleich. Das durchschnittliche KGV im Nasdaq 100 liegt bei 27, also mehr als doppelt so hoch. Und Arora sagt dazu klipp und klar, dass die asiatischen Tech-Werte eben einen deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber ihren US-Pendants aufweisen und das eröffnet Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten.
So ist es, da waren wir schon ziemlich hellhörig, denn wir zwei, Matze und ich, waren vorletzte Woche in London bei einer Investorenkonferenz von JP Morgan und haben uns da den Vortrag ziemlich gespannt angehört von Anuj. So, zurück aber, die Frage ist natürlich, die sich immer viele stellen, kann sich die KI-Story in China wiederholen? Also das, was wir im Westen quasi gerade erleben, diese massive Rallye.
Schauen wir uns dafür doch einmal die Zahlen genauer an. Im Westen hat der KI-Sektor seit Jahresauftakt 30% zugelegt. Der S&P 500 hat über 20 Rekordstände erreicht. Einzelwerte wie Micron Technology, SanDisk und die ganzen Chipfertiger kommen auf vierstellige Jahresrenditen. Selbst Tech-Oldies wie Dell oder HP schafften es zuletzt nach guten Quartalszahlen Tagessprünge von bis zu 40% hinzulegen.
Ja, haben wir ja hier immer fleißig beobachtet und drüber gesprochen. Ja. Tja, und auf der anderen Seite der Erde, da ist das KI-Potenzial chinesischer Tech-Werte hartnäckig ignoriert worden. Es liegt natürlich an den bekannten Kursbremsen, regulatorische Risiken, schwächende Binnennachfrage und natürlich die Handelsstreitigkeiten mit den USA.
Und Analyst Arora von JP Morgan, der rechnet zumindest langfristig damit, dass die KI-Rally in China ähnliche Ausmaße wie in den USA annehmen könnte, nur eben dann mit chinesischen Unternehmen.
Ja, und er benennt noch eine klare Schwäche, die Monetarisierungsmöglichkeiten chinesischer KI-Unternehmen. Die sind nämlich bisher weniger profitabel, weil viele Dienste kostenlos oder günstiger angeboten werden. Staatliche Eingriffe und Regulierung spielen natürlich auch immer eine Rolle in China.
Trotzdem sind die chinesischen Unternehmen wettbewerbsfähig, weil sie Skaleneffekte und Kostenvorteile für sich nutzen können. Immerhin, China ist ein recht großes Land und der Open-Source-Ansatz in China, der fördert auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und beschleunigt Innovationen. Dazu kommt dann noch ein riesiger Datenpool, auf den sie zugreifen können und eine, wie gesagt, hohe Nutzerbasis, was die Entwicklung von KI-Lösungen weiter beschleunigen kann. Und sie werden dann auch entsprechend unabhängiger von globalen Lieferketten.
So, das ist ja das erklärte große Ziel. Ein Punkt, den ich natürlich noch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist natürlich das Thema Energie. Denn KI-Rechenzentren, das haben wir gelernt, fressen Strom wie Hölle. Und kein Land der Welt baut dem besser vor als China.
Denn auch hier sind die Zahlen wirklich beeindruckend. Experten rechnen damit, dass der Strombedarf für KI-Rechenzentren bis 2030 auf etwa 7% des nationalen Gesamtverbrauchs der USA steigen könnte. Und um die Netzengpässe zu vermeiden, hat China in einem einzigen Jahr mehr als 400 Gigawatt an neuer Kapazität aufgebaut.
Not bad. Und die USA, tja, die kommen im gleichen Zeitraum gerade mal auf rund ein Zehntel davon. Dass man da mal eine Größenrelation hinbekommt, das ist schon ein ziemlich massiver Unterschied. Während die USA also auf einer breit gestreuten Energiemix setzen, mit Infrastrukturengpässen und langen Genehmigungsverfahren kämpfen, setzt China halt auf die klassische staatlich gesteuerte Skalierung und dominiert die Herstellung von Energietechnologien.
Das hat unsere Solarbranche auch erlebt, ja. Fassen wir zusammen, China hat technologisch aufgeholt, das kann man wohl so festhalten. Huawei zeigt, dass sie trotz Exportkontrollen Durchbrüche erreichen können und die Bewertung der chinesischen Tech-Aktien, die ist einfach auf einem historisch niedrigen Stand. Und das KI-Potenzial in China wird vom Markt weitgehend ignoriert, bisher zumindest. Auch beim Thema Energieinfrastruktur hat China einen echten Standortvorteil. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer die größten Profiteure des Ganzen sind. Das sind natürlich die Big Tech Konzerne Alibaba, Tencent und Baidu, aber eben auch noch andere. Und die waren allesamt im Vergleich zu ihren US-Rivalen noch nie so unbeliebt und untergewichtet wie jetzt gerade.
Und vor allem unterbewertet. So kann man es auch sagen. Ne? Wer als Anleger also gegen den Strom schwimmen möchte, der findet schon ein paar ganz interessante Ausgangslagen im Moment, aber, und das gehört natürlich eben auch dazu, die Risiken sind halt real. Regulierung, Geopolitik, die schwächelnde Binnennachfrage. Das ist also nichts für schwache Nerven.
Absolut. Mit China Tech ist also in Zukunft zu rechnen, wenn es auch eine Wette auf die Zukunft aktuell noch ist. Aber wer früh positioniert ist, der kann eben dann auch überproportional profitieren sozusagen. Unser Kollege Jens Masur, der hat insgesamt 6 China-Techs identifiziert, die einmal zum Star der chinesischen KI-Story werden können.
Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung unbedingt mal reinschauen. Sind echt ein paar sehr spannende Unternehmen dabei, hat man nicht alle immer so direkt auf dem Zettel. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir für heute den Deckel drauf. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik